versorgt. Ich glaube, kein Fest weckt so viele Sehnsüchte wie Weihnachten. Achtet mal auf die aufwendig gestalteten Werbefilme jetzt in dieser Adventszeit. Sie verstehen es ja hervorragend, unsere Gefühle, mit unseren Gefühlen zu spielen und Sehnsüchte zu wecken. Gestern hat mir meine Schwester einen Clip geschickt, einen Imagefilm der Bauern. Ihre Familie hat große Landwirtschaft. Und hervorragend gemacht, es beginnt damit, dass eine Frau am Heiligabend morgen, 24.12. morgens mit einem Glas Milch sich stärkt für den langen Tag und dann wird von diesem Glas Milch übergeblendet zur Melkmaschine, wo die Milch da frisch reinfließt. Dann schwenkt es über zu einem Landwirt, der einen Weihnachtsbaum fällt mit der Motorsäge und dann steht der Baum im Weihnachtszimmer. Und so geht das dann weiter vom Mehl über die Plätzchen, den Zuckerrüben zum Puderzucker, von den Kartoffeln zum Kartoffelsalat und zuletzt von den Schweinen zum Festbraten. Genial gemacht, fand ich, wie viel Landwirtschaft doch in Weihnachten steckt und was die Bauern alles tun für ein perfektes Weihnachten. Und ich habe mich selber dabei erwischt, wie doch solche Bilder etwas in einem anrühren, eine Sehnsucht nach einem schönen, perfekten Weihnachten. Weihnachten, denke ich, weckt doch viele Sehnsüchte in uns nach Frieden, nach Harmonie, nach Liebe und Ruhe und nach einer heilen Welt. Es weckt diese Sehnsucht nach dieser kindlichen Unbeschwertheit, die wir alle hatten damals, als Weihnachten war, als wir selbst als Kinder Weihnachten erlebt haben. Und das wünschen wir uns wieder zurück, dieses Unbeschwerte. Ja, und auch die zahlreichen Lichter in den Straßen, in den Fenstern, in den Wohnungen sind doch ein Versuch, etwas Licht in diese doch harte Wirklichkeit reinzubringen. Sie sind Ausdruck von unserer Sehnsucht nach Licht und Wärme in einer kalten Welt. Und heute soll es bei Weihnachten neu erleben um unsere Sehnsüchte gehen, unsere Sehnsucht. Und da geht es nicht nur um die Sehnsucht nach Licht, sondern um Sehnsüchte überhaupt. Dazu hatte ich letzte Woche eine kleine Online-Umfrage erstellt. Ich weiß nicht, wer sie in WhatsApp bekommen hat oder auch in Facebook. Der Beteiligung nach zu urteilen, könnte man sagen, eure Sehnsüchte sind weitestgehend gestillt. Es war sehr überschaubar mit 4 Voten, aber ich will euch diese 4 Voten doch nicht vorenthalten. Ich hatte gefragt, meine größte Sehnsucht. Und das wurde genannt, Freiheit. Und da noch ergänzend oder das noch präzisierend, Handlungs- und Stressfreiheit. Dass mehr Menschen offen für Jesus werden, und da zu sein, wo Jesus ist. Meine größten Sehnsüchte wurden so genannt. Aber ich glaube, da ist noch mehr Sehnsucht unter uns. Und so möchte ich euch auffordern, euch mal einen Augenblick Zeit zu nehmen und für euch selbst einmal formulieren, was ist meine größte Sehnsucht? Ihr müsst das nachher niemandem sagen. Aber ihr habt dann während der Predigt die Gelegenheit zu überlegen, wie kann diese Sehnsucht, die ich jetzt definiert habe, gestillt werden? Es lohnt sich, die Sehnsucht möglichst genau zu benennen, nicht nur so diffus, sondern wirklich sehr genau zu benennen. Und je konkreter diese Sehnsucht benannt ist, umso konkreter kann man im Laufe der Predigt und natürlich auch hinterher überlegen, wie kann das gestillt werden. Ich habe es für mich durchgedacht, es lohnt sich, die Mühe. Und jetzt für euch die Frage, kurz zu überlegen, was ist meine größte Sehnsucht? Was ist deine größte Sehnsucht? Wie gesagt, ich habe es für mich durchgedacht, aber ich kann das jetzt nicht für euch durchdenken, weil ich eure Sehnsucht nicht kenne. Das müsst ihr selber tun. Aber dabei kann uns und soll uns eine Geschichte aus der Bibel helfen. Es ist eine Geschichte, die so ganz und gar nicht weihnachtlich klingt, weil sie sehr viel von der Härte des Lebens weiß. Aber vielleicht ist es gerade deshalb passend für Weihnachten, weil die Härte des Lebens bleibt ja nicht draußen vor an Weihnachten. Wir versuchen es zwar irgendwie rauszuhalten, aber wir wissen alle, die Härte des Lebens und Weihnachten, das steckt eng zusammen. Und vielleicht können wir uns gerade deshalb noch mehr mit dieser Geschichte identifizieren, weil die Frau, in der es um diese Geschichte geht, eine ganz tiefe Sehnsucht in sich trägt. Ich lese aus dem Johannesevangelium aus dem 4. Kapitel. Da kam Jesus in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen. Es war um die 6. Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. In dieser Geschichte gibt es erstmal mehr Licht als genug. Es spielt um die 6. Stunde, das heißt um 12 Uhr mittags, wo die Sonne am höchsten steht, im Westjordanland. Sodass man sich fragt, wie dumm muss man sein, um bei dieser Wahnsinnshitze zum Brunnen vor der Stadt zu laufen, um Wasser zu holen und das Wasser dann nach Hause zu schleppen. Das macht doch niemand. Aber das ist genau der Grund, weshalb sie es doch tut, weil sie sicher sein kann, da ist wirklich niemand um diese Zeit und sie muss niemandem begegnen. Und auf einmal spüren wir, dass diese Geschichte, wo es so hell ist, ganz viel Dunkelheit in sich trägt und viel weniger Licht da ist, als man zunächst denkt. Die Frau geht also beim hellen Sonnenlicht an den Brunnen, weil sie das Licht scheut. Irgendwie paradox. Und wie wir gleich lesen werden, geht es nicht nur darum, dass sie ihren Durst nach Wasser stillen möchte. Diese Frau ist so erfüllt, beziehungsweise hat so viel unerfüllte Sehnsucht in ihrem Leben. Aber sie hat Pech oder Glück, je nachdem, wie man es sagen will. Diesmal ist tatsächlich jemand am Brunnen und sie kann ihn schon von Weitem sehen. Vielleicht hat sie einen Augenblick gezögert, aber offensichtlich ist es ein Fremder, also geht sie weiter. Und als sie dann an diesem Brunnen angekommen ist, spricht dieser Mann sie an und sagt: Gib mir zu trinken. Offensichtlich hat er kein Gefäß, um Wasser zu schöpfen. Gib mir zu trinken, sagt Jesus. Diese Bitte von Jesus, gib mir zu trinken, findet sich wieder am Kreuz, als er sagt: Mich dürstet. Eines seiner letzten Worte. Und es ist der erste Reflex in der heiligen Nacht, als das neugeborene Baby an die Brust der Mutter angelegt wird und anfängt zu trinken. Und dazwischen liegen viele Begegnungen, in denen Jesus mit Menschen isst und trinkt. Nächste Woche geht es auch in dieser Reihe 24 Mal Weihnachten neu erleben. Darum, da geht es um den Zachäus. Und da lädt sich Jesus ein, sagt: Hier, ich will zu dir kommen zum Essen und zum Trinken. Es wird spannend, wenn wir diese Linie jetzt, gib mir zu trinken, mal weiterziehen in unser Leben, bis in unser Leben hinein. Können wir uns das vorstellen, dass Jesus zu uns spricht: Gib mir zu trinken? Und kann es sein, dass Jesus in die Welt gekommen ist, um uns erstmal um etwas zu bitten? Jesus würdigt diese Frau, indem er erstmal für sie um etwas bittet: Gib mir zu trinken. Das heißt, Jesus sieht uns nicht zuerst als hilfsbedürftige Menschen oder Wesen, zu denen gekommen ist, um den Mangel zu stillen. Das wäre zu einfach. Jesus sieht uns als wertvolle Person. Er nimmt uns ernst und er bittet uns zunächst einmal um etwas. Das finde ich spannend. Er möchte erstmal was von uns. Und wenn wir uns auf diese Bitte einlassen, dann kann es uns so gehen wie dieser Frau am Brunnen, dass sie plötzlich nicht mehr die Gebende ist, sondern die Empfangende. Stell dir einmal vor, Jesus bittet dich: Gib mir zu trinken. Oder er bittet dich um etwas anderes: Gib mir deine Aufmerksamkeit. Gib mir deine Zeit. Gib mir dein Leben. Und stell dir vor, du lässt dich darauf ein und du erlebst plötzlich, wie deine Sehnsucht gestillt wird. Kann es sein, dass Jesus einen Durst hat, den nur wir Menschen stillen können? Und dass in dem Moment, wo wir diesen Durst von Jesus stillen und ihm das geben, dass dann plötzlich unsere eigene Sehnsucht im Leben gestillt wird. Da spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie, du, ein Jude, erbittest etwas zu trinken von mir, einer samaritischen Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit Samaritern. Jesus antwortete ihr und sprach: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser. Das ist fast so wie ein Tausch, den Jesus hier anbietet. Sie soll ihm Wasser aus dem Brunnen geben, H2O, und dafür bietet er ihr lebendiges Wasser an. Was das ist, das ahnt die Frau zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber es ist etwas, was ihre tiefste Sehnsucht stillen wird. Wenn du wüsstest, wer mit dir redet. Wenn du wüsstest, mit wem du es hier zu tun hast. Dann würdest du merken, dass jeder Becher Wasser, den du ihm gibst, den du Jesus reichst, dass er zunehmend deinen Lebensdurst stillen wird. Du würdest spüren, wie die Sehnsucht deines Lebens gestillt wird. Wenn du wüsstest, auf wen du dich da einlässt, um Weihnachten neu zu erleben. Wenn du wüsstest, die Zeit, die du investierst mit Jesus in die Zeit der Stille, sie würde sich in Ewiges verwandeln. Die Zeit, die du mit Jesus verbringst, wird deine Sehnsucht stillen. Spricht die Frau zu ihm: Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest. Und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du etwa mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete zu ihr und sprach: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Die Frau ist skeptisch. Lebendiges Wasser, was soll das jetzt genau sein? Lebendiges Wasser ist in Israel der Inbegriff für Quellwasser. Aber der Mann, der hat ja nicht mal ein Schöpfgefäß. Er ist sogar noch darauf angewiesen, dass ich ihm einen Becher Wasser reiche. Was ist das, was er mir anzubieten hat? Lebendiges Wasser. Irgendwie rührt sich was in dieser Frau. Und gleichzeitig ist sie skeptisch. Bei den Erfahrungen, die sie gemacht hat, wird sie sehr vorsichtig sein und will nicht ausgerechnet auf diesen fremden Typen da am Brunnen reinfallen. Also gleichzeitig legt Jesus mit diesem Angebot lebendiges Wasser eine tiefe Sehnsucht in ihr frei. Was wäre, wenn er jetzt wirklich lebendiges Wasser hätte? Was wäre, wenn er wirklich meine Sehnsucht stillen könnte? Doch dann kommt's wie eine kalte Dusche. Spricht er zu ihr: Geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Na toll, das musste jetzt ja kommen, oder? Voll reingefasst in die Wunde. Gerade hat sie sich angefangen, auf Jesus einzulassen. Mit einem Schlag schon wieder vorbei. Ich habe keinen Mann, sagt sie und kneift die Lippen zusammen. Da sprach Jesus: Du hast recht gesagt, dass du keinen Mann hast. 5 Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Darin hast du also die Wahrheit gesagt. Jetzt könnte man fragen, warum macht Jesus sowas? Und was hat das mit lebendigem Wasser zu tun? Warum bohrt Jesus in der Wunde dieser Frau? Warum stellt er sie so derartig bloß? Ist das jetzt nicht wieder mal typisch Kirche? Eben wird noch von den großen Sehnsüchten des Lebens gesprochen, aber in dem Moment, wo es dann praktisch wird, wo es um unser ganz konkretes Leben geht, da hat Kirche wieder nichts anderes anzubieten als Moral. Könnte man meinen. Aber es geht in dieser Geschichte nicht um Moral. Eine Frau hatte damals überhaupt nicht die Möglichkeit, sich scheiden zu lassen. Das heißt, offensichtlich ist sie 5-mal weggeschickt worden. Warum sie jedes Mal rausgeworfen wurde von ihrem Mann, das wissen wir jetzt nicht. Aber eins wissen wir, wenn Beziehungen auseinandergehen, dann sind immer zwei beteiligt. Es bringt uns jetzt auch nicht weiter zu spekulieren, was waren die Gründe, weshalb sie immer wieder rausgeflogen ist. Fakt ist, jedes Mal, wenn sie rausgeworfen wurde, stand sie einsam da, verlassen, ohne Versorgung. Frauen alleine waren mittellos, hilflos. Sie waren auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass sich wieder einer erbarmt hat und sie aufgenommen hat, wenn sie nicht betteln wollte. Und da konnte man nicht wählerisch sein. 5-mal hat sich das wiederholt. Und die Nummer 6 hat es nicht mal nötig gehabt, sie zu heiraten. Ob sie mit diesem Nummer 6 glücklich war, ich glaube, sie hat genommen, was sie gekriegt hat, um von der Straße weg zu sein. Jesus hält der Frau nicht vor, dass sie 6 Männer gehabt hat. Aber er mutet ihr zu, ihrer tiefsten Verletzung, ihrer tiefsten Lebenssehnsucht in die Augen zu schauen. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir unsere Sehnsucht möglichst konkret benennen. Jesus mutet der Frau zu, dass sie ihren Durst nach Leben, dass sie ihren Hunger nach Liebe erkennt und dass sie es auch benennt, dass sie dem in die Augen schaut. Und auch damit den verbundenen Enttäuschungen. Man kann über lebendiges Wasser nicht reden, solange man nicht bereit ist, dem inneren Durst auf die Spur zu kommen. Wenn wir wissen wollen, was lebendiges Wasser ist, dann müssen wir uns auch mit unserer ungestillten Sehnsucht konfrontieren. Mit unseren Verletzungen, mit unseren wunden Punkten, mit unserer tiefsten Sehnsucht, die so tief verborgen ist. Und das ist ein großes Problem. Da ist einerseits diese tiefe Sehnsucht nach Licht, nach Leben in uns, aber es fehlt die Bereitschaft, nach den Ursachen zu fragen. Woher kommt diese Sehnsucht? Das ist so, wie wenn ich zum Arzt gehe und sage, heilen Sie mich, aber bitte beschäftigen wir uns nicht mit meiner Krankheit. Aber so lassen wir Weihnachten auf uns zukommen. Weihnachten soll so oberflächlich unsere Sehnsüchte zudecken und bedienen. Wir versuchen es mit Lichtern, mit Stimmung, mit Fest und allem, was dazugehört, die Sehnsucht zu erfüllen, und trotzdem wird sie nicht gestillt, weil es einfach eine Ebene tiefer liegt. Das eigentliche Problem, diese Sehnsucht, wird nicht berührt. Bloß nicht. Was wäre oder wie wäre das, wenn wir an Weihnachten unsere Sehnsüchte nicht oberflächlich bedienen, sondern wenn wir sie Jesus hinhalten, wenn wir Jesus unsere Sehnsucht hinhalten. Er bittet uns ja um was. Wenn wir ihm unsere Wunden, unsere Verletzungen hinhalten und bitten, heile mich. Gib mir dieses lebendige Wasser, dass in mir etwas heil wird. Später im Johannesevangelium wird klar, was Jesus mit diesem lebendigen Wasser meint. Es ist der Heilige Geist. Wie wäre das, wenn wir bitten würden, komm und erfüll mich mit deinem Heiligen Geist. Füll mich aus mit deinem Geist. Wie wäre das, wenn wir dem Heiligen Geist in unserem Leben Raum geben würden? Und damit knüpfe ich an das Thema vom letzten Sonntag an. Das war ja die Botschaft, wenn du Weihnachten neu erleben willst, musst du was Altes rausschmeißen. Musst du Platz machen. Wenn du Weihnachten neu erleben willst, musst du dem Heiligen Geist Platz machen und Raum geben. Was musst du rauswerfen aus deinem Leben? Welche Verletzungen, welche Enttäuschungen, welche Bitterkeit, die vielleicht schon Jahre ganz tief unten schlummert und immer noch streut. Unversöhnlichkeit, falsche, vielleicht auch unerfüllte Lebensträume, Schuld, an der du festhältst, wenn du nicht bereit bist, das zu klären, zu bereinigen, zu vergeben. Wenn du Weihnachten neu erleben willst, dann musst du Platz schaffen für den Heiligen Geist. Und da muss Altes raus. Darum geht es dann auch in einer Extraschleife, die die Frau mit Jesus jetzt nochmal dreht. Da geht es dann auch um den Heiligen Geist. Das überspringe ich jetzt. Am Ende offenbart sich Jesus dann als der Christus. Er sagt, ich bin's, der Christus, der mit dir spricht. Und damit wird deutlich, letztlich geht es um eine Person. Es geht um Jesus. Es geht um die Person von Jesus. Er selbst, das wird damit deutlich, er selbst ist dieses lebendige Wasser. Er ist es, der unsere Sehnsucht stillen kann. Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging in die Stadt und spricht zu den Leuten: Kommt, seht, ein Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob der nicht der Christus ist? Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Es glaubten aber an ihn viele der Samariter aus dieser Stadt, um des Wortes der Frau willen. Da ließ die Frau ihren Krug stehen. Das drückt sehr viel aus, dieses kleine Detail. Das heißt, sie lässt ihre bisherigen Antworten stehen und zurück. Sie geht etwas Neues. Sie geht in etwas Neues hinein. Dieser Krug steht für die Versuche, wie sie ihre Sehnsucht immer wieder gestillt hat. Und das lässt sie jetzt stehen und lässt sich etwas, auf etwas Neues ein. Irgendwas ist passiert in diesem Gespräch mit Jesus. Es hat sich ihr Leben noch nicht total verändert, aber es ist etwas Neues geworden. Sie hat diesen alten Krug stehen gelassen und ist neue Wege gegangen. Durch das Gespräch mit Jesus hat etwas Neues begonnen. Und es war so viel, dass sie in die Stadt gelaufen ist, um das denen zu sagen, die sie vorher immer gemieden hat. Und sie erzählt ihnen davon, was ihr Merkwürdiges doch passiert ist. Und die Menschen reagieren darauf, befremdet, fasziniert, interessiert. Und sie machen sich selbst auf den Weg, herauszufinden, was es mit diesem Mann am Brunnen doch auf sich hat. Dieser Mann, der anfängt, um etwas zu bitten. Und in dem Maß, wie man sich auf ihn einlässt, wird plötzlich die eigene Sehnsucht gestillt. Mich hat diese altbekannte Geschichte wieder neu berührt. Vor allem diese Aussage von Jesus: Wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann würdest du bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Natürlich kenne ich Jesus schon lang, aber diese Frage hat mich neu herausgefordert und berührt. Weiß ich wirklich, wer Jesus ist? Weiß ich, wer mich bittet, gib mir etwas von dir, von deiner Zeit, von deiner Aufmerksamkeit, was auch immer. Ist mir bewusst, wer Jesus ist und was er mir bieten kann, wenn ich ihm etwas gebe, wenn ich ihm mein Leben hinhalte? Was könnte sich ändern, wenn ich ihm mein Leben, meine Sehnsüchte hinhalte, wenn ich ihn um lebendiges Wasser bitte? Und Jesus sagt, das Wasser, das ich ihm gebe, das wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Das wäre es doch. Nicht immer was haben müssen, sondern in mir was zu tragen, was fließt und fließt und fließt bis in die Ewigkeit. Nicht immer bitten müssen, bitte gib mir das und das und das, sondern in mir ist etwas, was reicht, was ausreicht für alle meine Bedürfnisse und Sehnsüchte. Und ich glaube, das gibt's, wenn wir um den Heiligen Geist bitten. Wenn ich bete, Jesus, erfülle mich mit deinem Geist. Und das bedeutet ja im Grunde, komm mit deiner Gegenwart in mein Leben. Der Heilige Geist ist ja Jesus in anderer Form. Damit bitte ich Jesus, komm du in mein Leben und füll du mein Leben aus. Und wenn Jesus mich erfüllt, dann muss das auch meine Sehnsucht ausfüllen. Was würde sich ändern, wenn Jesus meine Sehnsucht ausfüllt, deine Sehnsucht ausfüllt? Ich habe versucht, die Frage für mich zu beantworten. Ihr müsst es für euch tun. Es beginnt damit, dass wir uns auf ihn einlassen, so wie die Frau an dem Brunnen, und uns auf seine Bitte einstellen. Gib mir, dass wir ihm unser Leben hinhalten und dass wir dann sagen, komm, gib mir dieses lebendige Wasser. Gib mir deinen Heiligen Geist. Erfülle mich neu oder zum ersten Mal mit deinem Geist. Komm in mein Leben und fülle du meine Sehnsucht aus. Und dann wird er zeigen, ganz konkret, je konkreter wir diese Sehnsucht benennen, umso konkreter wird er zeigen, wie er diese Sehnsucht ausfüllen kann und erfüllen kann. Amen.